Jetzt naht in einer Weise die Stunde der Wahrheit. Was ich Ihnen bisher noch verschwiegen habe, muss ich jetzt veröffentlichen. Ich bin die nächsten 3 Wochen in Bergen in Norwegen im Wittgenstein-Archiv. Das hat zwar einerseits eine direkte Sachbeziehung zu dem, was wir hier machen, weil ich am Wittgenstein-Archiv genau mit diesen Dingen arbeite, ist aber andererseits für die Live-Unterrichtssituation natürlich hinderlich, um nicht zu sagen ein Ereignis, eine Unterbrechung. Und die Frage stellt sich natürlich, wie wird das behandelt, wie werde ich das wieder einholen. Ich habe mir das Folgende gedacht, dass ich in Richtung dessen, was ich hier mache, für die nächsten hier bereits elektronisch vor eingespielten Unterkapitel, nämlich 2.4, 2.5, 2.6, in den nächsten 3 Wochen Gliederungen verfassen und im Ilias zur Verfügung stellen werde, die dem entsprechen, was ich Ihnen hier mündlich für die bisherigen Unterkapitel vorgestellt habe. Das heißt, ich werde Lerneinheiten gestalten, die Sie die nächsten 3 Wochen studieren können, zur Kenntnis nehmen können, im Zusammenhang einfach mit der Textsituation und mit den Erläuterungen. Es werden da auch Erläuterungen dabei sein. Ich werde das da, muss man auch überlegen, wie genau ich das mache, vermutlich in einer separaten Lehreinheit. Ich will es nicht da hineinschreiben, sondern werde mir Sachen rausnehmen und extra was gestalten. Sie finden das in jedem Fall dann unter Philosophie, Sprachphilosophie, Wittgenstein hier. Das wird also die nächsten 3 Wochen geschehen. Das kann ich von Bergen aus sozusagen gut betreuen. Das ist aber klarerweise nicht ganz das Äquivalent einer Lehrveranstaltung. Ich werde also darum im Juni noch einen oder 2 weitere Termine anbieten, in denen ich dann über diese Dinge spreche, live sozusagen ausführlicher und denke aber, dass das dann ein wenig kürzer und kompakter ausfallen kann, genau deshalb, weil Sie die Inhalte schon vorher präsentiert bekommen haben. So stelle ich mir diese Sache vor. Dazu, wenn wir schon in der Vorblicksphase sind, muss ich auch noch was anderes dazu sagen. Das betrifft also die nächsten 3 Wochen. Dann würde der nächste Termin der 21. Mai sein. Der 21. Mai ist allerdings auch unmöglich, weil am 20. bis 23. Mai hier eine ziemlich groß angelegte Konferenz im Institut stattfindet. Die nennt sich Ökonux, Reichtum durch Copyleft, und hat etwas zu tun mit ökonomisch, sozial, philosophisch motivierten Überlegungen zur Auswirkung von Open Source Software auf den ökonomischen allgemeinen Zustand der Gesellschaft. Linux und Ökonomie ist Ökonux, ist Ökonomie und Linux-Verschneidung. Das wären 3 Tage lang, also Donnerstag, Freitag, Samstag, 3,5 Tage lang eigentlich, wird das ein ziemlich großes Event sein, mit 3 Tracks gleichzeitig, die hier stattfinden werden. Es wird genügend Zeit zum Diskutieren geben. Sie finden das Programm, wenn ich schon dabei bin, das Programm, das da aktuell ist, finden Sie unter www.ökonuxkonferenz.org. Das ist schon besser. Hier haben Sie das Programm mit dem entsprechenden Schedule. Das ist hier schon angezeigt. Es ist nicht nur das Schedule, es sind auch die Abstracts schon drinnen. Wenn Sie sich also für diesen Themenbereich interessieren, können Sie sich vorbereiten. Das wird in diesem Hörsaal aber auch unter anderem stattfinden. Das heißt, der 21. Mai fällt auch weg. Sprich, am 28. Mai gibt es die nächste Veranstaltung zu Wittgenstein hier. Die Themenstellung von heute ist die folgende. Ich habe Sie das letzte Mal so ein bisschen entführt in die Bereiche, die Materialien, aus denen Wittgenstein das Big TypeScript zusammengestellt hat. Das ist für mich ein Faktor der Beunruhigung und der Multiplizierung von Problemen, für Sie sicherlich auch. Ich lasse es bei dieser Andeutung vom letzten Mal, bei diesen Andeutungen und hoffe, dass Sie zumindest ein wenig den Sens mitbekommen haben, indem man hier arbeiten kann, und lege heute, damit es auch sozusagen möglichst plastisch wird, was ein Teil meiner Basisthese in dieser Behandlung des Nachlasses ist, Gewicht darauf, Ihnen die interne Argumentationsstruktur dieses Kapitels 3, Subkapitels 3 aus dem Big TypeScript mal möglichst plastisch vor Augen zu führen. Man kann in dem Beispiel nämlich wirklich gut sehen, dass das nicht eine, wie man zunächst mal entnehmen sollte, dieser Abfolge, nicht einfach eine Serie von Aphorismen ist, sondern, wie ich mehrfach schon gesagt habe, eine interne Argumentationsstruktur. Man vergibt sich mehr als die Hälfte, würde ich sagen, von dem, was da stattfindet, wenn man nicht sieht, dass es hier Blocks gibt, die aufeinander bezogen sind. Ich habe Ihnen diese Blocks ja auch nominell schon genannt und den ersten Block auch schon exegetisch behandelt. Der erste Block, den ich genannt habe, eben Verstehen ist doppelsprachig, der bezieht sich auf diese beiden ersten Einträge, und der zweite Block fängt dann hier an mit dem von mir genannten Thema, Überschrift: Wissen ist kein Metabegriff. Der dritte, wenn wir nehmen wir mal den zweiten und den dritten Block an, also Wissen ist kein Metabegriff beginnt hier bei Wissen, was der Satz besagt, geht dann runter genau bis zum Ende der Seite, nach meiner Interpretation. Ich muss also dazu sagen, das sind Interpretationen, die ich auf das Drüberlege, sozusagen über das Drüberlege, um die argumentative Kraft von dem, worum es da geht, deutlich zu machen. Einer der Gründe, eigentlich das Hauptprojekt, warum ich in Bergen bin, ist, worüber ich mit den Leuten sprechen werde, wie man, wenn das wahr ist, dass sich der Wittgensteinsche Nachlass so gestaltet, wie man mit den Texten, den digitalen Texten, die die in Bergen haben, wo sie die Rechte auch haben, so umgehen kann, dass man nicht auf diese sehr behelfsmäßige Art und Weise Faksimile vorzeigen und mit einem Laserpointer herumfahren muss, sondern das wäre ja viel sinnvoller, wenn das alles schon da ist, dass man den Text selber, die Transkription, ist nicht die Faksimiles, aber die Transkription, organisieren kann, organisieren auf eine Art und Weise, dass diese Struktur herauskommt. Und es ist klar, dass das eine Organisation sein muss, die getrennt ist vom Basistext, weil das ja doch Interventionen und Interpretationen von Forschern sind, die unterschiedlich mit den Befunden umgehen, sodass man also eine Software bräuchte, die es möglich macht, die Basistexte zur Verfügung zu stellen zur Organisation und dennoch also so dass man Filter drüber machen kann, wo Basistexte als Basistexte erkennbar, aber in unterschiedlicher Art und Weise verarbeitet werden können. Das ist etwas, was sich hier anbietet und nahelegt in dieser Forschungsrichtung und worüber ich in Bergen mit den Leuten verhandeln werde.
Ja? Ich glaube, wenn Verlenkungen vorkommen, dass so interdependent ist, ja, alles in Zusammenhängen.
Ja.
Überall, ja. Ich glaube, das Problem ist, was wir haben, ist, dass wir im Schreiben, ja, im zweiten Urteil bleiben müssen. Ja. Es gibt ein Vorher und ein Nachher, ja.
Ja.
Und man kann blättern zwar.
Mhm.
Aber man müsste sozusagen dreidimensional schreiben können. Man müsste sich alles im Gebäude des Denkens sozusagen verbinden können. Das wäre interessant, das zu verlinken oder so.
Das ist die Perspektive, die ich im Auge habe. So wie Sie es sagen, würde ich mal ganz zustimmen und habe das in früheren Vorlesungen auch mehrfach schon ausgeführt. Es gibt eine kleine Anzahl von Wittgenstein-Forschern. Christoph Niri ist einer der wichtigsten diesbezüglich. Sie finden die Verweise auf dem Wittgenstein-Philo.at. Christoph Niri ist jemand, der sehr deutlich darauf hinweist. David Stern ist jemand, der sehr deutlich darauf hinweist. Es gibt sozusagen eine kleine, aber wachsende Gruppe von Wittgenstein-Forschern, die darauf hinweist, dass diese ganze Situation des Nachlasses eigentlich schreit nach Hypertext, ja? Schreit danach, dass man diese Verlinkungen stattfinden lässt. Wenn Sie schon dabei sind, will ich das doch nochmal zum Anlass nehmen, Sie auch auf die Nedo-Ausgabe hinzuweisen, weil das nämlich sehr instruktiv ist. Der Nedo hat im klassischen Medium einen Hypertext-Bestandteil mit drinnen. Wenn Sie sich diese Sachen ansehen, nicht? Ich habe es ja auch schon angedeutet, links in den Margen stehen die Textverweise auf andere Bände der Wiener Ausgabe, und zwar genau die, die ich Ihnen hier mit Hypertext drunter gelegt habe. Ja? Also Sie können das, was hier ist, diese Sachen mit den Manuskriptquellen und den Typoskriptquellen, können Sie für diese Seite, können Sie hier jetzt mit einem voll inhaltlichen Hyperlink anschauen. Und das ist ja im Prinzip von der Sache her dasselbe, was der Nedo hier an den Rand schreibt. Das ist quasi die einfache Antwort auf Ihre Frage. Ja, es ist so, und es ist ein riesiges Potenzial, in das man da reinsteigen kann. Die schwierigere Antwort auf die Frage ist nun allerdings, dass sich das kombinatorisch ins Unermessliche erweitert und dass das niemandem helfen kann in Wirklichkeit. Das heißt, und an dieser Stelle gibt es einen Punkt, den ich vielleicht auch anmerken kann, gerade weil das jetzt hier wieder mal auftaucht im Zusammenhang mit Hypertext und Wittgenstein. So plausibel es ist, dass die endlosen Anstrengungen von Wittgenstein, also die Wittgenstein-Bemühungen, die immer weiter ausgreifen, zurückgreifen und so weiter, so plausibel das ist, dass die mit Hypertext erfasst werden können, so wichtig ist auch zu sagen und darauf hinzuweisen, dass der Wittgenstein sich Zeit seines Lebens gequält hat, ein Buch zu schreiben, ein ganz klassisches Buch. Er hat noch nichts gewusst von Hypertext. Er hat sich nicht hingesetzt und hat gesagt, ich befreie mich mal vom Zwang der klassischen Darstellungsweise und mache das ganz einfach. Ich produziere die Vielfalt. Ja? Er war kein Rhizom-Fanatiker unter keinen Umständen. Er hat sich mit großer Mühe und großem Schmerz immer wieder vor die Aufgabe gestellt. Er will ein Buch schreiben. Er will das zusammenfassen. Er will die Multiplikation, die kombinatorische Explosion, die es da gibt, auf eine Art und Weise so fassen, dass, so wie er es zum Beispiel formuliert hat, dass man das sieht, dass es übersichtlich ist und dass es so dargestellt wird, dass keine weiteren Erläuterungen notwendig sind und auch keine Hyperlinks notwendig sind. Also die Begeisterung, dass es weiter und weiter und überall wohin geht und dass das Wissen unausschöpflich ist, die hat sich bei ihm in Grenzen gehalten. Zwar hat er das genau immer praktiziert, er ist halt ein nie abschließbares Denkprojekt, genau auf diese Art und Weise produziert, aber in einer eigentümlichen Gegenbewegung zu seinen Vorlieben, auch zu seinen philosophischen Aufgaben, doch ein Buch zu schreiben. Und wenn das der Fall ist, dann besteht die Aufgabe, deswegen sage ich es jetzt, dann besteht die Aufgabe einer im digitalen Medium verfahrenden Textphilologie, Digitalphilologie, darin auch solche zwischenzeitlichen Abschlusszustände zu produzieren. Und das ist genau das, was ich machen will. Also meine These ist, dass im Big TypeScript, wenn man sich das genauer ansieht, da trägt er die Sachen zusammen, die verweisen zwar von überall hin, aber wenn man sich ansieht, wie das jetzt hier zusammen ist, dann ist es so, zum Abschluss des Tages stimmt es zusammen. Ja? Am nächsten Tag kann es wieder weitergehen, aber es ist nicht nur ein Abschluss des jeweiligen Paragraphen. Das ist ja die eine Sache, die leicht gesehen wird, weil es jedem ins Auge springt, dass wir hier Absätze haben, die, die ganz einfach ein paar Zeilen ausmachen und dann abgelöst werden. Hier sind wir jetzt übrigens, das zeige ich Ihnen, da sind wir beim dritten Punkt nach meiner Interpretation. Hier fängt der dritte Punkt an. Der heißt, bei mir gibt es Verstehen jenseits des Ausdrucks von Verstehen. Und der ist einigermaßen lang. Der geht bis hierher, bis daher. Hier die Schwierigkeit ist, die Grammatik des Wortes meinen klar zu sehen. Das ist der zentrale Abschnitt, das ist der zentrale Argumentationsabschnitt dieses Subkapitels. Und die heißt bei mir vier, ist das der vierte. Verstehen erklärt keine seelischen Vorgänge, richtet sich nicht auf Gegenstände. Also wie man hier leicht sieht, ist es so, dass ein erstes Unit von Wittgenstein diese Art von Absätzen sind, aber darum geht es eben, das ist die These, die ich Ihnen plausibel machen will. Es gibt auch Absatzgliederungen, Zusammenfassungen von Absätzen, die nun allerdings in aller Regel eine etwas andere Dynamik haben. Die Absätze selber bleiben zusammen, könnte man sagen. Also weitgehend im Rearrangement im Rahmen des Nachlasses bleiben diese Absätze zusammen. Aber die Zusammenstellung der Absätze, die wird wieder auseinandergegeben. Und das wäre natürlich auch eine Aufgabe, das lässt sich eigentlich sinnvoll nur grafisch darstellen. Ja? Ich habe noch nicht wirklich sozusagen sehr einschlägige Intuitionen darüber, aber ich stelle mir schon fliegende Papierstücke vor. Ja? So, also um es mal ganz banal zu sagen, wenn man eine Seite hat, so wie die Grafik im Fernsehen, im Unterhaltungsprogramm oder so, könnte man und sollte man das durchaus, denke ich, machen. Man hat eine Seite und die Seite löst sich auf, so wie die Wechselwählergrafik, die Wechselwählerstromanalysengrafiken, so, die Sie kennen. Die Seite löst sich auf, wird unterschiedlich eingefärbt und das eine Fragment marschiert dorthin, das andere Fragment marschiert dorthin in einem ständigen Prozess des Rearrangements, der eine philosophische Bedeutung hat. Ich habe Ihnen jetzt sehr viel vom Formalen gesagt und nichts von der philosophischen Bedeutung. Das ist meine Aufgabe, jetzt hier Ihnen die besondere philosophische Bedeutung dieses Arrangements zu sagen. Also das habe ich mir für heute als Aufgabe vorgenommen. Wollen Sie dazu noch was sagen? Dann weise ich nur kurz zurück auf das schon Gesagte über Punkt 1. Da habe ich eine kleine Korrektur von Wittgenstein noch nicht wirklich kommentiert. Das scheint mir aber doch ganz instruktiv zu sein. Ursprünglich aus dem dritten Band ist das, ne? Da bin ich ja darauf eingegangen, das letzte Mal, dritter Band der Wiener Ausgabe. Kommend steht Verstehen, damit meine ich ein Korrelat der Erklärung, nicht einer medizinischen Beeinflussung. Das hat er korrigiert im Big TypeScript. Und hat also hier geschrieben, ich meine mit dem Wort Verstehen ein Korrelat der Erklärung des Sinnes, nicht einer etwa medizinischen Beeinflussung. Das ist instruktiv, das hilft einem schon deutlich, um ein bisschen klarer mitzukriegen, worum es da geht. Weil wenn man diese Wittgensteinsche Korrektur nicht mit berücksichtigt, dann könnte man ein bisschen an der Frage hängen bleiben, wenn jetzt das Verstehen das Korrelat der Erklärung ist und die Erklärung, wie wir aus früherem Wissen, auf die Seite der philosophischen Interpretationsinstanz fällt. Also erklären ist das, was mit analytischer Philosophie zu tun hat. Erklären ist das, was damit zu tun hat, dass wir Sätze vorfinden und Sätze nach ihrer Logik bewerten. Das ist das, was auf den ersten Seiten des Big TypeScripts verhandelt wird. Dann ist die Frage, wo kommt das Erklären hin? Wo steht, an welcher Stelle in dieser Partnerschaft steht das Erklären? Und es hilft, das Verstehen, dass das Korrelat dieser Erklärung ist, und es hilft, wie wir sehen werden, auch speziell im Hinblick auf das, was weiter unten kommt, dass man sich klar macht, dass das Verstehen, genauer gesprochen, das Korrelat der Erklärung des Sinnes ist. Es gibt ein Verstehen des Sinnes und es gibt eine Erklärung des Sinnes. Es ist also wichtig, dass man hier des Sinnes dazu schreibt, werden wir sehen, weil ja die Frage die ist, worauf richtet sich Verstehen überhaupt, in welchem Rahmen steckt das Verstehen, das wir erklären sollen. Und wenn man sagt, also in einer Weise abgekürzt könnte man sagen, ich habe das ja karikiert mehrfach schon, man kann sagen, Verstehen ist so ein Übereinstimmungsgefühl, nicht? Ich verstehe dich ja. Wer wird das nicht verstehen, diese Art von Sprechweise? Das ist etwas, wo wir schon gehört haben, dass das ein amorphes Verstehen ist. Weiter unten sagt er, ist das hier gleich, da könnte man gleich hier hinkommen, dieses intransitive Verstehen. Denn ist hier Sinn haben, hier haben wir jetzt eben, da ist es wichtig, nicht? Sinn haben, das ist dieses Sinn haben, das er vorne oben auch dazu schreibt, Verstehen von Sinn, ist hier Sinn haben quasi intransitiv gebraucht, sodass man also nicht den Sinn eines Satzes von dem eines anderen Satzes unterscheiden kann, dann ist das Sinn haben eine den Gebrauch des Satzes begleitende Angelegenheit, die uns nicht interessiert. Also wenn man in dem Beispiel zu bleiben gar nicht eine Absicht hat, mit einem Satz etwas Spezifisches zu sagen, sondern mit einem Satz nur ausdrücken will, dass man ja versteht, eine Sympathiekundgebung zum Beispiel, nicht? Eine Sympathiekundgebung, die den Effekt hat, dass sie mitteilt, ich verstehe dich ja, die aber nicht Wert legt darauf, den Inhalt zu spezifizieren, der dieser Sympathiekundgebung zugrunde liegt, dann ist es ein Sinn, man muss es nicht so karikaturesk sagen, man kann sagen, unsere Redeweise, das macht Sinn, ist so auch so etwas, nochmal unspezifiziertes, es macht Sinn, man schaut sich das an, man zwingt sich oder man verpflichtet sich mit einer solchen Aussage, es macht Sinn, nicht dazu, das ganz genau zu explizieren, sondern man sagt ganz einfach, ja, das ist halbwegs in Ordnung, das macht Sinn. Das ist deswegen wichtig, dass ich Ihnen, dass ich dir sage, weil das ist das Gegenbild, das ist das, wo nicht Erklärung stattfindet. Die Erklärung, um die es ihm geht und die er einsetzt, um als Korrelat des Verstehens hier zu wirken, dazu reicht es nicht, dass man sagt, es macht Sinn. Und die Debatte, um die es des Weiteren geht, wird jetzt dann die sein, ob die Vorstellung, dass man Sinn verstehen und erklären, auf diese Art und Weise korreliert, ob diese Debatte zufriedenstellt und was es da dagegen zu sagen gibt. Und darum also Sinn verstehen hier interessant. Die zweite noch erinnernde Bemerkung an Früheres, das ich zu dem ersten Punkt gesagt habe, ist das folgende, dass man hervorheben muss an dieser Stelle sollte, dass sich die Beschäftigung mit Sinnverstehen von allem Anfang an als eine zwischen zwei Sprachen darstellt. Es geht darum, auch das habe ich schon gesagt, im haupterklärenden Ansatz steht es dann eindeutig drinnen, dass man die Antwort auf die Frage, wie ist das gemeint, stellt die Verbindung zwischen zwei sprachlichen Ausdrücken, zwischen zwei Sprachen her. Die Antwort auf die Frage, wie ist das gemeint, das ist eine andere Formulierung davon, dass ich eine Antwort auf die Frage suche, was verstehst, was wird unter dem Sinn verstanden? Was, und nicht nur was wird verstanden, sondern was verstehst du unter dem Sinn dieses Ausdrucks, dieses Satzes? Das ist ein bisschen verborgen. Ich habe das die Doppelsprachlichkeit, nicht? Verstehen ist doppelsprachlich, habe ich das genannt. Das ist ein bisschen verborgen unter der Formulierung, dass Korrelat, Verstehen ist das Korrelat der Erklärung, weil man, wenn man auf der einen Seite also die Erklärung hat, Erklärung ist das, was man als Philosoph explizierend dazu sagen kann, und auf der anderen Seite hat man jetzt Verstehen, und dass es ein, dass dieses Verstehen auch eine Sprache ist, dass es sprachlich ist, das springt einem nicht sofort ins Auge. Das springt einem nur ins Auge, das muss man sozusagen dazu sagen, wenn man sieht, wogegen Wittgenstein an dieser Stelle das Verstehen abhebt, nämlich gegen die medizinische Beeinflussung, gegen Naturvorgänge. Darüber habe ich relativ viel geredet, ersten Teil des Semesters, dass man sagen kann, also dass die ganze Art und Weise, wie Wittgenstein das hier aufmacht, so zu charakterisieren ist, dass es ein Thema der Philosophie ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen Vorgängen, die einen kausalen Zusammenhang haben, die man in Gesetzen fassen kann, von denen man statistische oder andere Auffassungen vertreten kann, Hypothesen bestätigen und auf der anderen Seite Vorgänge hat, die man verstehen kann. Es lässt sich in dem Sinn nicht verstehen, dass der Ziegel runterfällt. Es lässt sich natürlich nicht. Man kann, das muss man sozusagen Acht geben darauf. Es gibt einen Sinn von Erklären, den nämlich kausalgesetzlich erklären, nachdem man erklären kann, warum da jetzt der Ziegel runterfällt oder warum, wenn ich mit 120 Stundenkilometer in die Kurve gehe, ich schleudere mit meinem Auto. Das lässt sich in einer gewissen Weise erklären, aber das ist nicht gemeint mit dem Korrelat der Erklärung hier, sondern was das wäre quasi die medizinische Beeinflussung. Nicht? Es lässt sich erklären, wenn man jetzt den Erklärungsbegriff an dieser Stelle, sagen wir mal, stark belastet, könnte man sagen, es lässt sich natürlich erklären, warum die Person so schläfrig dreinschaut, sie hat nämlich eine Schlaftablette genommen. Nicht? Das ist eine Form von Erklärung. Es ist aber nicht die Erklärung, die es da geht. Die Verstehenserklärung, um die es dem Wittgenstein da geht, wäre die andere, dass man sagt, es gibt auch einen sehr spezifischen anderen Modus der Erklärung. Das ist die Person schaut deswegen so schläfrig drein, weil das unglaublich fad ist, was sie gerade hören muss. Und das heißt, ihr schläfrig dreinschauen lässt sich verstehen als eine Mitteilung in einer Art und Weise, nicht? Die Mitteilung dessen, dass sie sich langweilt. Das ist der Zugang, von dem man sagen könnte, hier, von dem ich jetzt da sagen wollte, das ist doppelsprachig. Nicht? Die Art, die um System Wittgenstein hier geht, ist eine Doppelsprachlichkeit. Es wird ein Ausdruck, wir kommen dann unten immer wieder auf diese Terminologie, ein Ausdruck, ein Symbol, ein Zeichen, was immer, gesetzt, das ist das Genen oder das fade Gesicht oder was man an der Stelle haben will. Und das fade Gesicht unterscheidet sich, es unterscheidet sich an diesem faden Gesicht das Thema, das uns hier interessiert, nämlich je nachdem, ob das Arzneimittel induziert ist oder zwischensprachlich induziert ist, etwas ist, was ich als eine Mitteilung interpretieren kann. Wir werden darüber zu sprechen haben, was da dahinter steckt und was das heißt. Also das waren die Überlegungen noch zum ersten Punkt. Verstehen ist doppelsprachig. Ja? Wenn man Ursprung ist natürlich auch ein sehr geladenes Wort. Herkunft ist wahrscheinlich besser, Auslösung dieses Zustandes. Nicht? Zustände werden ausgelöst im Rahmen der Kausalabfolge. Wir sind alle miteinander sind wir Organismen, physische Organismen, die den Gesetzen, den Naturgesetzen unterliegen und also mein Beispiel diesbezüglich ist immer, weil das so harmlos ist. Wir wollen vielleicht in den fünften Stock. Das ist etwas, was uns dazu bewegt, in einen Aufzug reinzugehen. Aber wenn wir im Aufzug sind, dann haben wir ein gewisses Lebendgewicht. Ja? Und bestimmte und wenn der Aufzug nicht losfährt, sondern ein Alarmsignal produziert, dann kann man sagen, die Herkunft, der Auslöser dafür ist, dass da zu viel Gewicht drauf ist. Oder man kann sagen, der Auslöser ist, zu viele Leute wollten in den fünften Stock fahren. Ja? Das ist an dieser Stelle hat man es jetzt genau beschrieben, glaube ich. Das ist ein schönes Beispiel. Das sind zwei Arten von Erklärung in einer Weise. Wir werden unter bestimmten Umständen ganz zufrieden sein, wenn uns jemand sagt, der Aufzug fährt nicht, weil da sind nämlich 700 Kilo drinnen und der Aufzug transportiert nur 500 Kilo. Ja? Und das werden wir sagen, obwohl das wir sind, die da drinnen sind. Das ist also eine Sache. Da würde man in der Wittgensteinschen Sprachregelung, und die ist nicht absurd, nicht, würde man sagen, das ist nicht ein Verstehen, sondern das ist ein Erklären aus Prinzipien, aus kausalen Prinzipien. Nun kann man aber ganz genau gleichzeitig auch die Frage stellen, warum, wenn man jetzt die Frage stellt, warum sind da 700 Kilo drin und nicht 500 Kilo, kann man sagen, es ist halt gerade die Hauptverkehrszeit. Ja, also Geschäft, es ist gerade ein unglaublicher Andrang an den Osterhasen im fünften Stock oder sowas. Nicht? Die Leute wollen, das ist das, was ich sage, was ich ganz harmlos quasi formuliert habe mit der Aufzug funktioniert nicht, weil es wollen zu viele Leute dort drauf. Kommt dieses Moment des Wollens ins Spiel, das Wort Wollen, das ist eine Zuschreibung, die das physische den physischen Ablauf, das, was man physisch hier sieht, überhöht, ergänzt, will ich mich jetzt nicht darauf einlassen, wie man das beschreiben kann. Das Wichtigste ist einmal, das zu sehen, das sage ich auch gleich im Vorblick auf das, was weiterkommt, dass da zu viele Leute rauf wollen, das kann man nicht sehen. Das kann man nicht messen. Oder man kann es messen. Das ist, wie gesagt, eine Geschichte. Man könnte natürlich sagen, man sieht natürlich, dass da zu viele Leute rauf wollen, weil das sind 700 Kilo dort und nicht 500 Kilo. Aber das Wollen der Leute, das Konzept des Osterhasen und was immer es ist, das kann man auf diese Art und Weise nicht sehen. Und die Frage stellt sich nun eben, so, dass man Wittgenstein folgend jetzt sagen würde, das, worum es uns geht, wenn wir uns um die Erklärung von Verstehen bemühen, ist etwas, was wir nicht von Naturvorgängen ablesen, sondern was wir ablesen von einem Umgang mit Sinn. Lebendgewicht ist nicht eine Kategorie von Sinn, sondern es geht um ein Verstehen von Sinn, was immer das heißen soll. Und dieses Verstehen von Sinn, das ist eben der Punkt, das Verstehen von Sinn, damit das richtig stattfinden kann, findet statt zwischen zwei Sprachen, zwischen zwei Mitteilungssystemen, wie immer man es haben will. Es ist kein Mitteilungssystem, dass da 700 Kilo im Aufzug sind. Das ist kein Mitteilungssystem, aber man kann dasselbe Event als ein Mitteilungssystem sehen, nämlich als einen Indikator davon, dass zu viele Leute da drauf wollen. An der Stelle hat man etwas, was man nicht als Mitteilungssystem sehen muss, als ein Mitteilungssystem betrachtet, als eine Form von Sprache. Und dann kann man sich fragen, was sagt mir dieser Indikator? Was sagt mir der Indikator 700 Kilo davon im Rahmen des Mitteilungssystems, das ich da unterstelle? Also das ist jetzt, es sind jetzt keine wittgensteinianischen Beispiele, aber ich glaube, es ist im Geist von Wittgenstein die Sache so zu sehen. Gut, jetzt muss ich als zweites etwas einführen, was ich genannt habe, Verstehen ist kein Metabegriff, und was eine große Wichtigkeit im Rahmen der Wittgensteinschen Philosophie hat. Also die Querverweise, von denen ich hier geredet habe und die ich in meisten Fällen oder in vielen Fällen halt einfach da so in kleinen Textbausteinen festmache, könnte man da übersteigen und könnte sagen, das Thema, das da reinkommt, ist nicht gebunden an einen kleinen Textbestandteil, sondern das ist ein Thema, das zentral für die ganze Wittgensteinische Philosophie steht, vom Anfang bis zum Ende, und das da reinkommt, und es ist sehr wichtig, das hier kennen, sozusagen zu erkennen und in seiner Bedeutung zu betrachten. Ich sage es mal ganz ohne den Text, der hier drinnen steht. Das ist das Thema, dass man, wenn es darum geht, jetzt sich zu fragen, welche Sinnhaftigkeit steckt in diesen Mitteilungssystemen. Nicht? Also ich habe jetzt Ihnen gerade gesagt, es gibt wir haben es zu tun mit Mitteilungssystemen. Diese Mitteilungssysteme sind zu befragen darauf, wie das zusammenhängt. Und wenn wir uns mit solchen Fragen beschäftigen, dann legt sich aus der Philosophiegeschichte eine Perspektive immer sehr nahe, und das ist die, dass man sagt, dass man sagt, ein solches Verstehen ist ein übergeordneter Akt, sagen wir es einmal so. Ein solches Verstehen, überhaupt die Frage, wie es möglich ist zu verstehen, ist eine besonders qualifizierte Frage und eine ganz besonders qualifizierte Tätigkeit. Das ist etwas, sollte ich vielleicht ein bisschen erläutern, warum das philosophisch und warum das so sozusagen brisant und schwierig ist. Man hat in vielen philosophischen Ansätzen, seit Sokrates kann man sagen, diese Grundvoraussetzung, dass es einen Marktplatz gibt. Auf diesem Marktplatz sprechen die Leute miteinander ganz harmlos und vielfältig. Und dann gibt es jemanden, der stellt die Frage, weißt du überhaupt, wovon du sprichst? So in dieser Art. Ja? Zieht eine Vertikale gegen diese Horizontale. Nicht das Weiterwursteln durch unterschiedliche Kommunikationsmöglichkeiten, sondern das kann man auf viele Arten ausdrücken, transzendentale Reflexion, kritisches Bewusstsein, wie immer es ist, eine Frage danach, bist du dir auch sicher, dass du weißt, unter welchen Bedingungen du das sagst, was du sagst. Weißt du, wovon du sprichst? Das sind Themen, die noch immer hochattraktiv sind und viele Leute zur Philosophie bringen, inklusive mich auch, würde ich sagen. Also das kann man viel schöner darstellen, als ich es jetzt da darstelle, sozusagen unter anderer Beleuchtung, kann man das als Selbstaufklärung zum Beispiel darstellen, als eine Frage, die sich kritisch, überlegend, emanzipatorisch gegen existierende Sinnzusammenhänge richtet. Ja? Existierende Sinnzusammenhänge sind suspekt. Ja? Das kann man ja doch sagen. Nicht? Wir haben ein Wahlsystem, da wählen wir den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin und alle und man sagt, okay, das haben wir, das brauchen wir, aber es kostet sehr viel. Also die Frage, ob wir, also wenn jemand sagen würde, stelle nicht in Frage, dass es diese Wahlen gibt, dann würden, weil das hat sich schon nun mal so eingebürgert, würden wir sagen, nein, es macht einen Sinn da an dieser Stelle, den Sinn dieses Vorgangs zu befragen. Und wenn muss ich nicht weiter ausführen jetzt an dieser Stelle. Und also das gehört zum das gehört zu dem Charakter, wo man sagt, eine Philosophie ist in der kritischen Einstellung gegen herrschende Sinnzusammenhänge berechtigt. Das ist nun allerdings eine Attitüde, eine Position, die von Wittgenstein seit dem Traktatus und letztlich also durch sein ganzes Werk, das ist eine der Konstanten, die da drinnen steht, mit hohem Misstrauen verfolgt wird, weil er darin etwas auszusetzen hat, weil er darin etwas hört, eine Form von qualitativer Überlegenheit der Philosophie, kurz gesagt er hat den Verdacht einer Metaphysik. Er hat den Verdacht, dass wenn man sich mit einer solchen Frage gegen den Marktplatz und gegen das, was an Verständnis und an Sprache herrscht, stellt, dass man sich dann eine besondere Potenz, eine besondere Position zumutet, die man nicht selber erklären kann, außer man beruft sich auf was Außerirdisches, Außergewöhnliches, ganz Besonderes. Es gibt wiederum viele Leute, die haben sehr gerne das Besondere und das Außergewöhnliche und die bewerben sich geradezu dazu, besonders schwer verständlich oder kritisch oder wie immer zu sprechen. Das sind alles Sachen, die ich jetzt nicht wirklich hier explizieren kann. In diese Richtung aber geht das Misstrauen von Wittgenstein gegen die Meta-Behauptung, gegen Sachen, die diese Art von Sonderposition in der Aufklärung von Verstehen beanspruchen. Und ich bringe Ihnen das Zitat gleich aus der allerersten Seite des Big TypeScripts, das hier genau mit eine Rolle spielen wird. Wie es keine Metaphysik gibt, so gibt es auch keine Metalogik. Es gibt also auch keine Metalogik, das beansprucht er genauso wenig. Und das trifft jetzt an dieser Stelle zu. Denn wenn, wie ich gesagt habe, die Erklärung von Verstehensprozessen eine Sprache ist, so eine doppelsprachliche Geschichte ist, wo eine Sprache über eine andere Sprache spricht, dann ist die Versuchung, von der ich jetzt hier geredet habe, diejenige, dass die erklärende Sprache eine Metalogik ist. Dass also jemand kommt und erklärt aufgrund seiner Erklärungskompetenz, was die Bedeutung von dem ist, was eine bestimmte Person sagt.